Wir begrüßen ganz herzlich unseren Gast hier im Studio, Michael Hanisch. Hallo, schön, dass du wieder da bist.
Schön, dass ich wieder da sein darf und hallo.
Wir haben einen Anlass, die Premiere des Stückes Der Tod und das Mädchen. Am Donnerstag läuft's an, von dem her jetzt intensive Probenphase.
Genau, Endproben, deswegen bin ich heute auch wieder alleine hier. Ja, es ist jetzt ein Durchlauf einfach angesetzt um 10:30, das heißt die Kollegen proben jetzt schon seit einer halben Stunde. Heute Abend Hauptprobe 1, morgen Hauptprobe 2, Mittwoch Generalprobe, der typische Endprobenstress. Heute Abend werden Fotos gemacht, dann mache ich in der Nachtschicht das Programmheft fertig und dann kann es am Donnerstag auf die Bühne raus. Aber es entwickelt sich sehr gut. Also ich war schon Samstag den ganzen Vormittag auf Proben auch und habe da schon einen Komplettdurchlauf gesehen und ja, wird glaube ich spannend. Ist auch ein spannendes Thema, also irgendwie eine gute Mischung zwischen psychologischem Kammerspiel und Geschichtsbewältigung, Aufarbeitung eines vergessenen Stückes Geschichte oder das bei uns vielleicht nicht mehr so präsent ist.
Passt zum Cine Latino, haben wir gerade festgestellt, auch ein bisschen, ne?
Genau.
Weil es eben in Chile spielt. Der Tod und das Mädchen ist Schubert, aber ist auch der Titel von dem Stück.
Genau, der Schubert, das Schubert Streichquartett hat dem Stück den Namen gegeben. Es passt aber auch vom Motiv her eigentlich ganz gut. Fangen wir vielleicht erstmal bei dem Schubert an. Der Schubert spielt für die Geschichte des Stückes eine Rolle. Und zwar fasse ich am besten einfach mal ganz kurz den Inhalt zusammen. Es geht um Paulina Salas. Paulina Salas ist Chilenin und wurde während der Militärdiktatur, der Pinochet-Diktatur, entführt und gefoltert, vergewaltigt. Und einer ihrer Peiniger hat während dieser Folterung, Vergewaltigung immer Schubert's Streichquartett laufen lassen. Nun spielt das Stück eben nach der Diktatur in einem demokratischen Land oder jetzt neuem demokratischen Land, das natürlich mit dieser Vergangenheit umgehen muss, versuchen muss, diese Vergangenheit zu bewältigen. Vielleicht können wir einfach später auch ganz kurz über die Pinochet-Diktatur reden, aber bleiben wir erstmal beim Inhalt des Stückes. Paulina ist verheiratet mit Gerardo. Gerardo ist Anwalt und ist jetzt jüngst in eine Kommission berufen worden, die eben diese Verbrechen während der Militärdiktatur aufarbeiten soll. Paulina selbst leidet unter diesen Erlebnissen, hat ein psychisches Trauma davongetragen. Und nun gibt es einen Umstand, vielleicht eine Fügung. Für Paulina sieht es nach Schicksal einfach aus. Und zwar hat Gerardo eine Autopanne in der Nacht und ein Arzt, Dr. Roberto Miranda, bringt Gerardo nach Hause und es entwickelt sich so ein lockeres Gespräch zwischen den beiden und Paulina belauscht dieses Gespräch und sie ist sich ganz sicher, in der Stimme dieses Dr. Miranda die Stimme ihres Peinigers wieder zu erkennen. Und so überwältigt sie Dr. Miranda, fesselt ihn und versucht ihm nun ein Geständnis abzupressen.
Rache und Aufarbeitung,
ja,
sind die
Motive. Es ist tatsächlich, geht Paulina als Figur erstmal gar nicht so sehr um Rache zu nehmen, um wirklich diesem Dr. Miranda körperlichen Schaden zuzufügen. Sie möchte einfach wirklich dieses Geständnis hören. Sie möchte, dass er sagt, ja, ich war dieser Peiniger. Wie der Zufall so will, hat Dr. Miranda natürlich auch noch in seinem Auto eine Kassette, das Stück spielt eigentlich ursprünglich in den 90er Jahren, da gab es noch die Kassette, von Schuberts Streichquartett, Der Tod und das Mädchen. Das ist natürlich für Paulina ein weiterer Beweis dafür, dass das unbedingt der Peinigere sein muss. Paulina möchte dieses Geständnis, um ja, Ruhe für sich zu finden, um eigentlich wieder in die Normalität zurückzukehren. Sie möchte auch endlich wieder Schubert hören können, ohne eben an ihre Erlebnisse erinnert zu werden. Also sie erklärt in einem Monolog, sie kann keinen Schubert mehr hören, sie bekommt Panikattacken, muss den Raum verlassen, wenn auf irgendwelchen Veranstaltungen Schubert gespielt wird. Und dieses Geständnis, was sie von Miranda hören möchte, soll einerseits natürlich Ruhe in ihr eigenes Seelenleben bringen, steht aber natürlich auch stellvertretend für die Aufarbeitung in der chilenischen Gesellschaft, die natürlich jetzt auch nach und nach solche Fälle vor Gericht bringen muss, an die Öffentlichkeit bringen muss, das Schweigen brechen muss.
Ja, auf der Suche nach Wahrheit.
Auf jeden Fall, genau. Es ist insofern ein ganz interessantes Stück, weil es natürlich auch mehrere Wahrheiten gibt. Es ist auch so, es bleibt unklar, ob Miranda wirklich ein Peiniger gewesen sein kann. Das spielt eben auch mit die Rolle. Also jeder hat eine andere Wahrheit in diesem Stück und die versucht Ariel Dorfmann in seinem Stück eben aufzuarbeiten.
Was macht der Mann, wenn der Arzt überwältigt ist?
Der Mann möchte natürlich erstmal den Miranda wieder befreien und sagt natürlich, das kannst du nicht machen, das ist erstmal Freiheitsberaubung. Außerdem denkt er natürlich auch an seine eigene Karriere. Jetzt ist er ja jüngst erst in diese Kommission berufen worden. Er ist selber als Rechtsanwalt, er würde natürlich seine Zulassung verlieren. Der Nachteil ist, Paulina hat eine Waffe und damit hat sie natürlich die anderen in ihrer Gewalt und letztendlich muss sich auch Gerardo Paulina fügen und übernimmt dann die Rolle des Verteidigers. Also Paulina inszeniert dann für sich einen kleinen Prozess, in der Gerardo eben der Verteidiger ist und sie so etwas wie Staatsanwalt und Richter zugleich.
Also dann ist es auch zwischen den beiden, zwischen Miranda und ihrem Mann, eine ganz neue
Paulina
Spannung.
Paulina. Ihr Mann. Ja, Miranda klingt natürlich nach Frau. Das Ding ist, dass allein schon zu Beginn des Stücks eigentlich das Verhältnis zwischen Paulina und Gerardo sehr angespannt ist. Da schwingt unglaublich viel mit. Das ist einerseits natürlich die Vergangenheit Paulinas als Folteropfer, andererseits aber auch, dass Gerardo, nachdem Paulina entführt worden ist, irgendwann die Suche aufgegeben hat nach ihr. Und mit einer anderen Frau ein Verhältnis hatte und Paulina das deswegen natürlich auch sehr enttäuscht ist und das wird immer runtergespielt und beide versuchen eigentlich immer sozusagen dem anderen nicht weh zu tun und reden deshalb eigentlich viel aneinander vorbei oder kommen nie zu dem Punkt, der eigentlich wichtig wäre zu erörtern und erst eben durch das Auftreten von Dr. Miranda sind beide auch erstmal fähig, ihre Beziehung nochmal aufzuarbeiten und ihre Ehe aufzuarbeiten, die sie seit 15 Jahren führen, aber eben eigentlich nie über die Wahrheiten oder die Ereignisse der Vergangenheit gesprochen haben.
Also das ist schon ein deutlicher Zeitraum vergangen, auch nach der Diktatur, wenn das in den 90ern spielt.
Genau, also vielleicht hier an der Stelle mal so das Geschichtliche. Die Militärdiktatur hat gedauert von 1973 bis 1989. 1973 am 11. September, also auch die Chilenen haben einen 11. September, hat das Militär gegen Salvador Allende geputscht, hat die Macht übernommen und allein an diesem 11. September sind 2300 Menschen ungefähr verhaftet worden. Bis Jahresende des Jahres 1973 waren es geschätzte 10.000 Menschen, die verhaftet, verschleppt worden sind. Und traurige Bilanz, während dieser 17 Jahren Militärdiktatur wurde tatsächlich ununterbrochen gefoltert und gemordet. Es gibt ganz viele ungeklärte Fälle, es gibt ca. 27.000 Menschen, deren Schicksal nicht geklärt ist, die verschwunden sind, eben auch von der Straße wegentführt worden sind, entweder dann während der Folter gestorben sind oder auch, es gibt ganz grauenvolle Erzählungen, dass dann politische Gefangene mit dem Hubschrauber über das offene Meer geflogen worden sind und dann aus den Hubschraubern rausgeworfen worden sind und dann halt ertrunken sind. Das Land Chile leidet, glaube ich, bis heute unter dieser Militärdiktatur. Es war auch während der Militärdiktatur, haben schätzungsweise 500.000 Chilenen das Land verlassen, sind ins Exil gegangen. Also das Land ist ausgeblutet. Und erst eben nach 1989, eigentlich hat sich die Militärregierung selbst zu Ende gebracht, nämlich der Militärdiktator Augusto Pinochet hat ein Referendum an die Öffentlichkeit gestellt und zwar konnte die Öffentlichkeit darüber entscheiden, ob er weiter Staatschef sein soll oder nicht und er war fest davon überzeugt, das so manipulieren zu können, dass er Staatschef bleiben kann. Das Referendum hat aber in großer Mehrheit gegen ihn entschieden und so ist das Land zurück in die Demokratie geführt worden. Die Aufarbeitung der Militärdiktatur, die zieht sich eigentlich bis heute hin, denn es gab so in den 90er Jahren immer wieder Kommissionen, die eben versucht haben, diese Verbrechen auszuarbeiten. Knackpunkt an der Sache war erstmal ein Amnestiegesetz, das die Militärregierung selber noch erlassen hat, um sich selbst zu schützen und eben diese Verbrechen zu vertuschen. Auf der anderen Seite war es der Status, den Pinochet auch nach Ende der Diktatur genossen hat. Also er war zunächst dann noch Oberbefehlshaber des Militärs. Dann, das war bis 1998, dann hat er den Posten abgegeben, wurde aber zum Senator auf Lebenszeit ernannt. Das heißt, genoss weiterhin diplomatische Immunität. Es wurde dann zwar 2003 der Versuch unternommen, ihn vor ein internationales Gericht zu stellen. Er wurde dann während eines Krankenhausaufenthalts in London verhaftet, sollte nach Spanien ausgeliefert werden, weil eben unter den Verschwundenen, den Toten auch mehrere spanische Angehörige, Staatsangehörige waren. Das Verfahren hat sich ewig hingezogen, weil erstmal natürlich dieser Status der diplomatischen Immunität geklärt werden musste. Dann war Pinochet natürlich auch schon ein alter Mann zu der Zeit. Dann haben seine Anwälte es tatsächlich geschafft, ihn für nicht verhandlungsfähig erklären zu lassen. Er durfte dann nach Chile zurückkehren, wurde dort zwar dann unter Hausarrest gestellt, aber ist dann 2008 gestorben, ohne jemals eben zur Rechenschaft gezogen worden zu sein.
Da ranken ja auch Geschichten, um wie er an die Macht gekommen sein soll, dass das CIA ordentlich mitgemischt hat.
Also da gibt es verschiedene Theorien. Also es ist, es ist nicht nur ein Gerücht, sondern die USA waren tatsächlich sehr stark an diesem Militärputsch beteiligt, aber auch die europäischen Länder. Und man muss auch sagen, dass die europäische Politik sehr lange auch Pinochet den Hof gemacht hat. Also auch die verschiedenen Regierungen der Bundesrepublik Deutschland haben sich erstmal mit den Menschenrechtsverletzungen in Chile überhaupt nicht befasst. Die Wende kam dann erst Mitte der 80er Jahre, als dann zum ersten Mal bei Staatsbesuchen auch eben auf die Menschenrechte angesprochen worden ist.
Ja, Allende war ja auch der erste Sozialist, der vom Volk gewählt worden ist.
Genau.
Und von dem her, den ganzen westlichen Regierungen, vielleicht waren sie auch froh, dass der Sozi aus dem Amt war.
Ja, ich denke auch, also es hatte natürlich auch nicht nur politische Einflüsse, dass da eben ein Sozialist vom Volk zum Staatschef gewählt worden ist. Es gab natürlich auch allein die Reformen, die Allende in diesen 3 Jahren, in denen er Präsident Chiles war, durchgeführt hat, haben natürlich auch irgendwie, die haben erstmal funktioniert tatsächlich. Und haben aber natürlich auch dementsprechenden westlichen Mächten Angst gemacht, dass tatsächlich sozialistische, demokratische Reformen, also die nicht irgendwie aus einem kommunistisch-diktatorischen Regime kommen, sondern aus einem freien demokratischen System auch funktionieren können. Und gerade natürlich auch in Europa, wir sind ja auch in so den Folgen der 68er-Bewegung, hat das natürlich großen Eindruck hinterlassen, was Allende da gemacht hat. Und insofern war natürlich für die einen ein gefeierter Held und für die anderen eine große Bedrohung.
Auf der anderen Seite ist die Folge der Pinochet-Regierung auch immer noch jetzt spürbar, glaube ich, im Bildungssystem, wogegen es ja jetzt immer noch auch die Proteste gibt.
Ja. Das ist tatsächlich, wie gesagt, das meinte ich eben, die Folgen ziehen sich eigentlich bis heute hin. Zeigen sich sowohl natürlich in der Politik, in der Staat, im System, also wie der Staat Chile organisiert ist. Auch bis heute hat das Militär eine unglaubliche Macht in Chile. Es ist aber auch tatsächlich immer noch eine gespaltene Gesellschaft. Also tatsächlich zeigt sich das auch, wenn man jetzt, also ich habe viele Berichte jetzt aus Chile gelesen, wo es auch um die Innenpolitik geht, da gibt es immer noch sozusagen die Anhänger dieser Pinochet-Diktatur, oder für die war es keine Diktatur, sondern es war natürlich ein großer Präsident, der das Land eben geführt hat. Und dieser Bruch geht bis heute durch die Gesellschaft. Es hat sich auch sehr deutlich gezeigt beim Tod von Pinochet 2008. Die damalige Präsidentin hat ihm ein Staatsbegräbnis verweigert, aber das Militär hat seinerseits ihm mit den höchsten Möglichkeiten eben ein militärisches Begräbnis gegeben. Und es kam auch tatsächlich zu Ausschreitungen im Rahmen dieser Trauerfeier zwischen Anhängern und Gegnern Pinochets eben.
Und wie sieht's aus mit der Aufarbeitung in Reales, in der Realität? Sind also da Leute zur Rechenschaft gezogen worden? Gab es eine Wahrheitskommission?
Es gab eine Kommission, die sehr genau gearbeitet hat, die eben auch sehr verlässliche Zahlen geliefert hat. Trotz allem gibt es eine große Dunkelziffer immer noch, denn viele Fälle sind gar nicht angezeigt worden, eben aus Angst auch vor den Folgen. Es war ja lang unklar, sozusagen, wie sich das Land weiterentwickeln wird. Die Berichte dieser Wahrheitskommission sind der Öffentlichkeit auch vorgestellt worden. Es gibt auch verschiedene Dokumentationszentren in Chile, wo das aufgearbeitet wird, wo auch gerade Schulklassen und so auch sehr gut informiert werden. Letztendlich die juristische Folge der Militärdiktatur, die gab es eben nicht. Also es gab keine großen Verfahren, wo eben die führenden Köpfe der Militärregierung vor Gericht gestellt worden sind.
Weil das kriegt man ja von Argentinien ja heute auch noch mit. Ist ein bisschen später gewesen, die Diktatur, aber da gibt es immer wieder jetzt aktuell noch Urteile.
Ja, es gibt immer wieder Versuche, das jetzt auf nicht auf staatsrechtlichen, sondern auf zivilrechtlichen Wegen vor Gericht zu bringen, dass eben Menschen irgendwie auf Entschädigung oder Schmerzensgelder, ähnliches klagen. Aber eben das im Gegensatz zu Argentinien gibt es eben keine vom Staat geförderte Aufklärung im Sinne von, wir müssen den damaligen Militärchefs oder Mitarbeitern den Prozess machen.
Ist das dann eher so auch diese Schlussstrich-Mentalität, wir wollen damit nichts mehr zu tun haben, oder?
Ich glaube, das liegt gar nicht daran, dass es eine Schlussstrich-Mentalität ist, sondern auch das beschreibt auch Ariel Dorfmann in verschiedenen autobiografischen Werken ganz gut, dass die Wunde tatsächlich immer noch offen ist und für viele Menschen zu frisch ist. Also dass deswegen die Aufarbeitung immer noch andauert. Es ist ja auch nicht so wie in Europa nach der Nazi-Diktatur, wo eben die Alliierten dann eben den Nazi-Größen den Prozess machen konnten, sondern eben das Volk oder Chile hat selbst diesen Weg in die Demokratie gewählt und ist eben jetzt auch erst dabei, glaube ich, immer noch nach 20, 25 Jahren zu finden, wie kann Demokratie wieder funktionieren. Und dadurch, dass eben ja viele Opfer dieser Militärdiktatur natürlich noch am Leben sind und es denen aber auch sehr schwer fällt, natürlich auch dementsprechend über ihre Erfahrungen zu reden, zieht sich das, glaube ich, noch ein bisschen hin. Auf der anderen Seite gibt es eben dann Autoren, wie zum Beispiel den Ariel Dorfmann, der eben das Stück Der Tod eines Mädchen geschrieben hat, die bis heute politisch sehr aktiv sind, auch an der Aufarbeitung der Menschenrechtsverletzungen während der Militärdiktatur.
Das eine ist ja die politische und ja auch juristische Aufarbeitung, die Suche nach der Wahrheit, aber auch die Suche nach der Versöhnung ist dann, glaube ich, immer ganz wichtig. Und das andere ist so eine künstlerische Aufarbeitung. Genau. Und da spielt ja das Stück dann wieder eine wichtige Rolle. Wann ist das entstanden?
Das ist tatsächlich direkt in direkter Folge am Ende der Militärdiktatur entstanden. Also wie gesagt, 1989 war dieses Referendum. 1990 gab es dann zum ersten Mal freie Wahlen in Chile. Das Stück Der Tod eines Mädchens ist 1991 uraufgeführt worden. Also ist, denke ich, eines der frühesten Werke, die versuchen auch eben künstlerisch diese Militärdiktatur aufzuarbeiten. Ariel Dorfmann ist aber auch jemand, der eben schon während der Militärdiktatur immer wieder versucht hat, auch künstlerisch auf die Menschenrechtsverletzungen in Chile aufmerksam zu machen. Er gilt bis heute als einer der führendsten Intellektuellen Lateinamerikas. Und ganz interessant ist, er ist auch einer, der versucht hat, nach Ende der Militärdiktatur auch wieder zurückzukehren. Also er lehrt zwar in den USA an einer Universität, er ist da Professor für Lateinamerikanistik, aber er lebt abwechselnd eben in Chile und in den USA. Also er verbringt immer so ein halbes Jahr in Chile, ein halbes Jahr in den USA.
Er war dann auch im Exil, weil während der Diktatur...
Ja, das Schicksal von Ariel Dorfmann ist tatsächlich auch verknüpft mit der Regierung Allende. Dorfmann war Kulturberater in der Regierung von Allende und musste tatsächlich in direkter Folge natürlich Chile verlassen, weil er natürlich sozusagen als enger Mitarbeiter Allendes auf der Fahndungsliste der Militärdiktatur stand. Er hat dann zunächst, also direkt nach dem Putsch, er war bis wenige Stunden bevor der Präsidentenpalast in Santiago de Chile bombardiert worden ist und Allende eben dabei ums Leben gekommen ist, beziehungsweise sich das Leben genommen hat, war er noch an der Seite von Allende, ist dann in die argentinische Botschaft geflüchtet, hat dort Asyl erhalten, hatte Glück, konnte seine Familie dazu holen und ist dann über Argentinien nach Europa gegangen, war dann erst in Spanien, in den Niederlanden, in Frankreich und von Frankreich ist er dann in die USA gegangen. Er hat sich lang geweigert, die amerikanische Staatsbürgerschaft anzunehmen, hat letztendlich dann aber jetzt, hat jetzt eine doppelte Staatsbürgerschaft. Er hat dann in den 80er Jahren, als eben das Ende der Militärdiktatur noch nicht abzusehen war, auch die amerikanische Staatsbürgerschaft angenommen, aber eben seine chilenische nie abgelegt.
Klingt gar nicht nach einem Latino eigentlich. Ariel Dorfmann klingt auch nach einer jüdischen Fluchtbiografie.
Tatsächlich, das sind seine Wurzeln. Sein Vater kam aus Odessa, war Jude, seine Mutter auch Jüdin aus Moldawien. Die beiden, also das Eltern-Ehepaar Dorfmann ist dann eben zunächst nach Argentinien ausgewandert, hat da ein paar Jahre gelebt, dort ist Ariel Dorfmann auch zur Welt gekommen. Er ist auch nicht nur bilingual aufgewachsen, sondern multilingual, muss man fast sagen. Also der Vater hat Russisch mit ihm gesprochen, die Mutter hat Jiddisch mit ihm gesprochen. In Argentinien hat er natürlich Spanisch gelernt und ist aber erst auf eine englische Schule gegangen. Also er ist so von frühester Kindheit mit mehreren Sprachen aufgewachsen, was bestimmt natürlich auch dazu beigetragen hat, dass er eben auch bis heute zwischen diesen Ländern auch hin und her pendeln kann. Die Familie ist dann zunächst in die USA gegangen, denn sein Vater war eigentlich ein angesehener Wirtschaftsprofessor, allerdings ein linker Wirtschaftsprofessor, der dann wiederum die USA in der McCarthy-Ära verlassen musste. Daraufhin ist die Familie nach Chile vergangen und da hat eben Ariel Dorfmann dann einen Großteil seiner Kindheit und Jugend verbracht.
Multifluchtgeschichte.
Ja, also es zieht sich tatsächlich irgendwie durch die Familie auch durch, dass es immer wieder fliehen müssen und eben nicht wirklich Halt zu finden. Ariel Dorfmann wiederum, um es auch weiter zu erzählen, ist eben dann in Chile aufgewachsen, hat angefangen in Chile zu studieren, ist aber dann auch wiederum zum Studium in die USA gegangen, hat dann 2 Jahre in den USA studiert, um dann 1969 wieder nach Chile zurückzukehren und dann eben dort eben dann ab 70 eben auch unter Allende zu arbeiten.
Und der hat dann in den USA wenigstens keine Probleme mehr bekommen?
Nein, also tatsächlich ist er schon seit den 80er Jahren an der Duke University. Das ist, sagt mir jetzt nichts, musste ich erstmal recherchieren, ist aber so neben Harvard und Princeton eine der angesehensten Universitäten in den USA und dort lehrt er eben seit den 80er Jahren. Insofern hat er da keine Probleme mehr und er wurde dann eben auch tatsächlich eben durch sein Engagement in der Aufarbeitung der Vergangenheit und eben auch in seinem politischen Engagement, was die Wahrung der Menschenrechte angeht, war er auch immer wieder eine moralische Größe, auch in den USA und wurde auch immer wieder von verschiedenen Regierungskreisen als Berater herangezogen.
Klingt jetzt nach einem Wissenschaftler, nach einem Experten, aber eigentlich nicht nach einem Theaterautor. War das dann sein einziges Stück oder macht er das ganze Zeit parallel?
Er ist so ein, früher hätte man gesagt, vielleicht so ein bisschen Universalgelehrter. Das kann man natürlich nicht sagen, weil er natürlich schon im Bereich Literatur, Philosophie tätig ist. Aber es gibt noch andere Theaterstücke von ihm. Der Tod und das Mädchen ist tatsächlich aber sein bekanntestes Theaterstück. Er hat aber auch als Drehbuchautor gearbeitet und hat auch diverse Romane veröffentlicht. Und dazu eben Essays und aber auch eben literaturwissenschaftliche, philosophische Werke.
Wie bist du auf den gestoßen oder wie seid ihr auf ihn gestoßen? Warum habt ihr es jetzt reingenommen?
Tatsächlich ist das so ein Stück, was wir schon sehr lange sozusagen im Hinterkopf haben, weil wir eigentlich immer der Meinung waren, das ist ein Stück, das zu Unrecht so ein bisschen in Vergessenheit geraten ist. Das war in den 90er Jahren war es einer der ganz großen Bühnenerfolge weltweit. Es war ein Thema, klar, das hat die Leute interessiert, kam aus Chile, das Land stand gerade so ein bisschen im Fokus, weil eben Ende der Militärdiktatur, Aufbruch in die Demokratie. Und dann, als so Chile oder Südamerika generell ja ein bisschen so aus dem Fokus verschwand, Ende der 90er Jahre, in den frühen 2000er Jahren, haben wir nicht mehr so viel aus Südamerika gehört, verschwand auch dieses Stück von den Spielplänen. Anders bei uns war tatsächlich auch dieses Stück wieder aufzugreifen, weil ja in den letzten Jahren vermehrt auch darauf hingewiesen worden ist und letztes Jahr auch ganz groß mit einem diesem Stopp-Folter-Bericht von Amnesty International, wie weit verbreitet tatsächlich Folter noch weltweit ist. Eigentlich dürfte es Folter nicht mehr geben. Es gibt drei UN-Resolutionen zur Folter, die mittlerweile 155 Staaten unterschrieben haben. Letztes Jahr, 2014, hat eben Amnesty einen Bericht veröffentlicht mit Berichten von Folter aus 141 Ländern weltweit. Und das war für uns so ein bisschen auch so ein bisschen das Zeichen, vielleicht sollte man dieses Stück wieder mal hervorkramen. Nun ist es auch zusätzlich einfach ein Stück, wo wir eine super Besetzung für haben. Das spielt natürlich auch am Zimmertheater immer eine Rolle. Und ja, der Reiz eben dieses Stückes ist, es ist sowohl Kammerspiel als auch eben ein politisches Stück. Und das war für uns eine tolle Kombi und deswegen haben wir uns entschlossen, dieses Stück mal wieder anzusetzen. Der Tod und das Mädchen ist ja ein altes Motiv, stammt eben eigentlich aus dem Mittelalter, aus dieser Totentanz-Folge, wurde dann im Barock immer wieder aufgearbeitet. Schubert hat eben sich mit dem Streichquartett und seinem Lied eben orientiert an einem Gedicht von Matthias Claudius, das eben Der Tod und das Mädchen heißt. Das ist ein kurzer Dialog zwischen dem Tod und eben einem Mädchen. Ich finde es ganz interessant, dass Ariel Dorfmann hier diesen Titel wählt. Einerseits natürlich, weil es inhaltlich verknüpft ist, also dass eben der Peiniger von Paulina während der Folterung immer Schubert aufgelegt hat und Paulina das eben so gezwungen wurde zu hören. Auf der anderen Seite finde ich es auch ganz interessant vom Motiv her, weil hier eben eigentlich erst umgedreht wird. Hier ist eben nicht der Tod die Bedrohung, sondern ja eigentlich das Mädchen. Paulina ist hier die Bedrohung. Und das finde ich auch noch ganz faszinierend, dass das eben auch mitspielt in diesem Titel.
Weiß man, erfährt man da was über die Folterzeit, die Paulina erleben musste? Ist Folter da, der Peiniger, der Folterer hat Schubert gehört, aber nicht zu Folterzwecken gespielt, so wie das heute ja manchmal die Amis
sind. Nein, also es war tatsächlich, es wird immer wieder thematisiert, aber es gibt keine grauenvollen, menschenverachtenden Berichte. Ich glaube, es wäre auch falsch, die im Rahmen eines Kammerspiels auf die Bühne zu holen. Auf der anderen Seite wird eben doch erzählt, wie eben Paulina dann die Folter erlebt hat, nicht eben im Detail geschildert, aber es war eben so, immer wieder, wenn sie zum Beispiel vergewaltigt worden ist, hat eben einer ihrer Peiniger, den sie eben meint wiederzuerkennen, eben Schubert Streichquartett als Platte aufgelegt und im Hintergrund laufen lassen, während sie vergewaltigt worden ist.
Das eine ist eben Suche nach der Wahrheit, Aufarbeitung, aber das Thema ist ja auch Selbstjustiz ein bisschen. Ne?
Das ist ganz natürlich, klar. Ja, ist eindeutig, weil das, was Paulina da macht, ist natürlich Selbstjustiz und man muss wirklich auch Angst haben, dass es auch zu einer gewissen Lynchjustiz einfach kommt, dass sie einfach, sie ist im Besitz einer Waffe, sie ist die Einzige, die eine Waffe besitzt, eine Pistole besitzt und natürlich könnte sie einfach auch ihren vermeintlichen Peiniger, den sie eben da vermeintlich wiederzuerkennen, einfach auch umbringen. Das ist aber wiederum das ganz Interessante, dass sie das nicht unbedingt will, zumindest über weite Strecken nicht unbedingt will. Ihr geht es vor allem darum, dass nicht nur eben die Opfer sprechen und sagen, das und das ist mir passiert, sondern dass auch eben mal die Täter sagen, ja, ich habe das und das gemacht. Und sie möchte nicht nur, dass sie gestehen, sondern dass sie auch Reue zeigen, dass es ihnen leid tut. Nun kann man natürlich Reue nicht mit einer Waffe erpressen. Genauso wenig wie man natürlich ein Geständnis kann man natürlich mit einer Waffe erpressen. Aber der schmale Grat, den Paulina da geht, ist ja, dass sie eigentlich selber zum Folterer wird, indem sie Miranda erstmal fesselt, knebelt, ihn mit einer Waffe bedroht. Und das ist das ganz perfide auch an dieser Figur, dass sie in eigentlich genau das Gleiche macht, was sie selbst erlebt hat und mit einer unglaublichen Normalität, so als wäre es das Alltäglichste überhaupt, dass sie den jetzt gefesselt hat, ihn behandelt. Also gibt es Szenen, da kommt sie einfach rein und sagt, guten Morgen, haben Sie gut geschlafen? Ich mache Ihnen jetzt Frühstück. Und er sitzt aber an einen Stuhl gefesselt, mit einem Knebel im Mund und Kopfhörer über die Ohren und muss sich Schubert anhören. Also insofern Sie wendet vielleicht Schubert schon als Folter an. Also sie setzt ihm immer wieder Kopfhörer auf und lässt eben dieses Streichquartett laufen. Einerseits, weil sie ihn eben daran erinnern will, an ihre eigene Erfahrung. Auf der anderen Seite auch ganz einfach als Mittel zum Zweck, dadurch, dass er nicht hören soll, was sie zum Beispiel mit ihrem Mann bespricht.
Klingt irgendwie ganz schön kaltblütig, aber auch irgendwie ohnmächtig. Also, dass sie auch enttäuscht ist von der eben offiziellen Aufarbeitung, dass es eben keine Gerechtigkeit in der Form vielleicht gegeben hat oder geben wird.
Das spielt natürlich eine Rolle, wobei da muss man natürlich bedenken, dass das Stück eben 1991 uraufgeführt und das ja schon thematisiert wird, dass eben jetzt eine Kommission berufen wird. Was sie an dieser Kommission stört, ist, dass zunächst die Fälle aufgearbeitet werden, die mit Todesfolge waren. Also es gibt da diesen unschönen juristischen Fachausdruck, irreparabel sozusagen. Und der wird eben auch im Stück genannt und das stört sie am meisten, dass es erstmal nur um diese Fälle gehen soll. Auf der anderen Seite ist es so, ich glaube auch, was ich auch vorhin erzählt habe, dadurch, dass das zwischen dem Ehepaar eben nie zur Sprache gekommen ist, nie aufgearbeitet worden ist, geht es auch darum, dass ihr Mann endlich mal wirklich erfährt, was ihr geschehen ist.
Das hat den vorher gar nicht so wirklich interessiert, oder?
Naja, war, glaube ich, eher so eine Schutzreaktion. Er hatte irgendwie das Gefühl, er kann sie gar nicht damit belasten, weil das ihr viel zu wehtun würde, viel zu sehr seelische Wunden aufreißen würde. Und sie hatte immer die Angst, wenn sie ihm das erzählt, das würde ihn wiederum zu sehr belasten, wenn er wüsste, was eben seiner Frau passierte. Auf der anderen Seite hätte es wahrscheinlich beiden sehr gut getan, eigentlich mal offen darüber zu sprechen. Und auch das wird im Stück eben aufgearbeitet, die Ehe zwischen den beiden. Und es wird an einer Stelle erzählt, dass Paulina ein einziges Mal gesprochen hat darüber, was ihr geschehen ist. Und das war in der Nacht, in der sie zurückgekommen ist, in der sie freigelassen worden ist und eben Gerardo gesucht und letztendlich auch gefunden hat. Und da hat sie ihm ein bisschen was erzählt und ansonsten wurde das jetzt eben über 15 Jahre verschwiegen.
Posttraumatische Belastungsstörung ist da ein Fachausdruck, mit dem man ja auch heute immer wieder oder dauernd konfrontiert ist, ob es jetzt die Soldaten, die aus dem Krieg zurückkommen oder halt auch von der Opferseite, wie man damit umgehen kann am besten auch.
Genau, und das ist ja auch eben das Thema dieses Stückes. Also wir haben vorhin über einerseits die juristische Aufarbeitung gesprochen, aber eben auch eine psychologische Aufarbeitung hat eben nie stattgefunden. Paulina hat 15 Jahre lang mit ihren Erlebnissen ja praktisch für sich selbst gelebt und die haben natürlich auch sie als Person verändert. Und das versuchen wir auch sehr deutlich am Anfang zu machen, eben auch am Anfang des Stücks, in dem wir sie erstmal alleine auf der Bühne lassen und auch sozusagen ihre Hilflosigkeit und ihre Panik, die sie hat, sobald irgendetwas passiert, sobald sie draußen ein Geräusch hört, bricht sie in Panik auf, weil sie auch alleine am Anfang ist. Und das haben wir versucht, eben in der Inszenierung auch rauszuarbeiten, dass da wirklich ein Mensch ist, der durch ein Trauma schwer geschädigt ist.
Du hast gemeint, es wäre perfekt fürs Zimmertheater wegen der Besetzung, weil da eben...
Genau.
Drei Leute ist immer gut, oder?
Naja, und vor allem, also wir können es halt, ist insofern auch ganz gut, weil natürlich auch das Alter unserer Spieler da ganz gut dazu passt. Also wenn wir eben davon ausgehen, dass Paulina eben als junge Frau so zwischen, also es wird nicht gesagt, wie alt sie ist, es wird nur gesagt, sie ist Studentin gewesen. Also schätzungsweise so ein Grobwert von 25 vielleicht. Und dann eben 15, 17 Jahre später die Aufarbeitung. Und dann haben wir natürlich genau zwei tolle Darsteller, sowieso im Ensemble in diesem Alter, eben Nicole Schneider und Robert Arnold. Und dann haben wir eben noch einen Schauspieler, der immer wieder als Gast schon bei uns gespielt hat, Frank Siebenschuh. Und das war für uns einfach eine sehr gute Besetzung für dieses Stück. Und gerade natürlich Nicole Schneider, die natürlich auch prädestiniert ist für Rollen, die eben so vielschichtig sind, ist, glaube ich, einfach, oder ist mein Gefühl, eine ganz tolle Besetzung für Paulina.
Als Regisseurin habt ihr auch jemand wieder von außen geholt?
Genau, das ist Britta Christina Schreiber, die nicht nur Regie macht, sondern auch tatsächlich auch die Bühne diesmal entworfen hat. Britta Christina Schreiber war letzte Spielzeit schon mal im Zimmertheater, hat dann hat Wilder Osten inszeniert, was ganz anderes, eine sozialkritische Komödie von April De Angelis. Britta Schreiber, wie es so oft ist in der Theaterwelt wiederum, ist auch schon Nicole Schneider und Robert Arnold schon mal begegnet, und zwar in Augsburg, wo ja Axel Krause auch mal gearbeitet hat, und die Theaterwelt ist klein. Und ja, bei Britta ist es so, dass sie eigentlich eben sehr fein arbeitet und gerade eben die kammerspielartigen Züge dieses Stücks eigentlich sehr gut für sie sind. Sie ist eine Regisseurin, die sehr auf die Psychologie der Figuren achtet, die wirklich die versucht, wie eine Zwiebel rauszuschälen, was kommt als nächste Schicht, was liegt da drunter. Und dann natürlich mit so einem Text und einer solchen Regisseurin und unseren Darstellern ist es für mich ein sehr spannendes Ergebnis, was da eben rausgekommen ist, weil man eben auch die psychologischen Vorgänge, die diese Figuren bewegen, vorantreiben, sehr gut sieht. Man sieht einerseits das Traumatische, was Paulina beschäftigt, genauso wie eben diese Suche nach Wahrheit, auch nach Befriedigung, nach endlich Ruhe finden. Man sieht auch die Hilflosigkeit des Mannes, der eigentlich eben ja davon überzeugt ist, mit rechtsstaatlichen Mitteln die Vergangenheit aufzuarbeiten und jetzt eben damit konfrontiert ist, dass seine Frau eben so zur Selbstjustiz greift. Und natürlich die interessante Figur ist natürlich auch Miranda, von dem man einfach nicht weiß, ist er wirklich Paulinas Peiniger oder ist er wirklich nur Opfer von ihrer Einbildung, dass sie ihm wirklich nur vermeintlich ihren Peiniger in ihm wieder zu erkennen meint. Und gerade das ist natürlich auch ein ganz interessanter Aspekt dieses Stückes, wie nach und nach eben auch Positionen sich ändern. Hat man Mitleid mit Miranda, hat man kein Mitleid mehr mit Miranda, man weiß auch nicht wirklich, ob er es ist, und es bleibt auch und am Ende ein Fragezeichen. Und ich glaube, man bildet sich schon einen Eindruck von der Figur, aber den möchte ich natürlich jetzt hier nicht ganz verraten.
Also es kommt zu keinem klaren Geständnis.
Doch, es gibt ein Geständnis. Allerdings, wie es zu diesem Geständnis kommt, auch das möchte ich jetzt erstmal nicht verraten. Und es gibt aber, was ich verraten kann, es geht tatsächlich um Vergebung letzten Endes in diesem Stück. Das heißt, alle, die jetzt einen Mord auf der Bühne erwarten, den wird es nicht geben.
Der Übertitel oder Untertitel lautet ja auch Vergeben und Vergessen. Was?
Genau. Das ist einfach für uns ein ganz wichtiges Stichwort auch gewesen. Es ist einerseits eine Frage natürlich, vergeben und vergessen was, das kann es doch nicht gewesen sein. Andererseits eine Frage, was soll vergeben, was soll vergessen werden. Andererseits natürlich auch vergeben ja, vergessen nein. Also wenn es natürlich um die Aufarbeitung einer Vergangenheit geht, dann steht das immer im Mittelpunkt. Also man kann ja durchaus vergeben, aber eben das Leid, das 17 Jahre lang ein Land erlitten hat, das kann man einfach nicht vergessen, das sollte man nicht vergessen. Und das ist, glaube ich, was bei allen Problemen, die wir vorhin besprochen haben, gerade mit der Aufarbeitung in Chile, dass das eben schon versucht wird, eben nicht in Vergessenheit geraten zu lassen.
Es läuft Schubert als quasi Atmosphäre, als irgendwas, was hörbar noch drunter ist. Wie habt ihr es optisch oder auch sonstige? Kommt irgendwelche Chile-bezogenen Sachen? Ist da irgendwas zu sehen oder haltet ihr euch da eher auf ganz
also
spartanisch?
Wir haben einen konkreten Raum geschaffen. Allerdings ist es ein Raum, der nicht unbedingt auf Chile gemünzt ist. Wir haben jetzt nicht versucht, irgendwie chilenische Kolonialarchitektur oder ähnliches aufzugreifen. Nee, wir haben stattdessen die Veranda eines Strandhauses in die Gewölbebühne gesetzt. Wir haben auch einen Unterschied gemacht. Wir haben das Stück aus einem Innenraum in einen Außenraum verlegt. Also, uns sozusagen, das ist natürlich immer im Gewölbe eine besondere Schwierigkeit, weil natürlich dieser Gewölberaum sich nie komplett weginszenieren lässt, dieses Steingewölbe, auch die Steintreppe am Ende des Gewölbes. Auf der anderen Seite war es eben für uns auch ganz entscheidend zu sagen, ja, Paulina will ja, dass irgendwas ans Licht kommt. Das heißt, sie möchte das nicht im versteckten Kämmerchen, im abgeschlossenen Raum verhandeln, sondern eigentlich so, dass jeder Einblick haben könnte. Insofern für uns diese ganz bewusste Entscheidung, eben auch das Geschehen nach draußen zu verlegen.
Und nicht in die Folterkammer.
Nicht in die Folterkammer, nicht irgendwie jetzt so, dass niemand zugucken könnte. Nein, es spielt auf der Terrasse und ja, im Prinzip sind wir alle die Nachbarn sozusagen, die im Prinzip dieses Geschehen verfolgen könnten und die vielleicht eingreifen könnten oder erstmal als Prozessbeobachter dabei sitzen, als Geschworene, die letztendlich vielleicht ein Urteil fällen sollten.
Oder als diejenigen, die sich mitschuldig machen, weil sie weggucken und nicht eingreifen?
Oder auch das, das spielt natürlich auch mit eine Rolle. Also da versuchen wir allerdings jetzt gerade auch im Begleitung zum Stück so ein bisschen auch so ein bisschen politisches Statement zu setzen und auch so ein bisschen an ja die eigene Zivilcourage vielleicht ein bisschen zu plädieren oder das eigene Gewissen auch zu plädieren. Also wir werden jetzt im Mai im Anschluss an eine Vorstellung zusammen mit der Amnesty International Hochschulgruppe Publikumsdiskussion führen, erstmal eine Podiumsdiskussion mit anschließender Öffnung eben zum Publikum hin. Ich habe mich einfach auch mit Amnesty ganz einfach in Kontakt gesetzt, was kann man einfach konkret so ganz einfach machen, also es gibt ja immer diese Urgent Actions, diese Listen, die werden wir einfach auch im Zimmertheater auslegen, sodass jeder einfach eingeladen ist, vielleicht einfach so eine Urgent Action zu unterschreiben. Und wir wollen, oder das ist jetzt noch in Planung, tatsächlich auch nochmal diesen Folterbericht, den es eben 2014 gibt, nochmal groß vorzustellen, um einfach auch nochmal die Dimension, die Folter eben einnimmt, zu zeigen. Und dann gibt es ja schon seit längerem auch immer wieder Kooperationsabende mit Amnesty, mit der Hochschulgruppe Tübingen. Also das nannten wir bisher immer Amnesty Meets Zimmertheater. Da wird es auch im Juni wieder einen Abend geben, da steht das Thema allerdings schon ein bisschen länger fest. Das wird sich um Ägypten handeln, Ägypten nach der Revolution, die ja jetzt eigentlich auch wieder in einer Militärregierung drinstecken. Und tatsächlich auch aus Ägypten mehren sich ja die Berichte über Folter. Und insofern können wir da, glaube ich, auch einen ganz guten Bogen wiederum zu der Todenes Mädchen schlagen, weil im Prinzip ist es die gleiche Thematik, die Ägypten gerade wieder beschäftigt. Ein diktatorisches oder autokratisch schon, oder? Genau. Autokratisches System, das eben zu Ende gegangen ist, vermeintlich demokratisch und jetzt nach 3 Jahren ist wieder ein Mann an der Macht, der eigentlich vom Militär kommt und das Militär eine unglaubliche Rolle spielt in Ägypten.
Von dem her auch der Tod und das Mädchen zeitlos auf eine Art, weil dieses Übel einfach immer noch überall wirkt.
Genau.
In 141 Staaten, wobei 155...
Naja, also es gibt natürlich auch Staaten, die das nicht unterschrieben haben. Aber tatsächlich bei diesen 141 Staaten, wo eben Folterberichte an Amnesty gemeldet worden sind, auch zahlreiche Staaten eben dabei, die eigentlich diese Anti-Folter-Konvention der Vereinten Nationen unterschrieben haben. Nun ist es natürlich auch so, dass vielleicht Folter nicht überall systematisch zum Einsatz gebracht wird, aber auf der anderen Seite gibt es eben auch Staaten, wo Folter einfach quasi dazugehört und nicht mehr verfolgt wird, weil es irgendwie dazugehört. Also man muss da auch gar nicht so weit gehen, also ohne jetzt konkreten Länder nennen zu wollen, aber so verschiedene osteuropäische Staaten oder auch Staaten im Nahen Osten, dort gibt es zahlreiche Berichte über Folter.